Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Schönen guten Tag zu Folge 216. Nein, so schlimm ist es nicht. Wir begrüßen euch zu Folge 216, Worum Podcast, nach einem, ja, sprechen wir gleich drüber, aber für mich jetzt in der subjektiven Wahrnehmung, einem ärgerlichen Punktgewinn gegen den VfB Stuttgart, denn es hätten 3 werden sollen, nach meiner Meinung. Darüber reden wir gleich. Als allererstes aber den Mann begrüßen, ohne den dieses schöne Herzensprojekt nicht möglich wäre, mein lieber Thomas Kuhlmann. Wie geht es deinem Gemüte nach diesem doch nervenaufreibenden Spiel gegen Stuttgart?
Nein, das muss ich sofort umdrehen, denn du bist der bremische Patient gewesen.
Ja. Ist der bremische Patient.
Wie geht es dir, ist die Frage. Hallo.
Ja, auch gesundheitlich, also meine Frau würde jetzt einfach nur wieder mit den Augen rollen.
Nur um das aufzuklären, deine Frau hatte mit dem abrupten Ende, mit der Interruptus-Folge, ja, letzte Woche nichts zu tun.
Das hast du ja schon in deinem kleinen Abbinder, für den ich übrigens sehr dankbar bin.
So ist es.
Hast du das ja schon deutlich gemacht, dass das in erster Linie berufliche Gründe hatte. Aber um deine Frage zu beantworten, ich bin soweit wieder hergestellt, ich bin auch wieder bei der Arbeit. Stimme klingt noch ein bisschen strange, aber weißt du, wer Samstag im Stadion sitzen kann, der kann auch Montag zur Arbeit gehen und vor allem morgen Dienstag wieder im Weserstadion hocken, im DFB-Pokal. Aber das spricht alles nacheinander. Ja. Der Sieger läuft schon wieder Gefahr, das Chaos walten zu
lassen. Lass uns deine Kranken- und Streikakte schließen, ja, mit weisen Worten von mir als einem Kind der Arbeiterklasse, ja, mit einem Zitat meines Onkels, früher Schichtleiter bei Balsen, ja, und Gewerkschafter, ja. Streik und Erkältung sind sich da recht ähnlich. Sie kommen 3 Tage, sie bleiben 3 Tage und sie gehen 3 Tage.
Ja. Sagte der Kuhlmann von seinem weißen Elefanten herab.
So, ne? Ein Hoch auf die deutsche Pharmaindustrie hilft da nicht immer. Ja, genau wie den Untergang des Standortes Deutschland herbeisehen. Streik und Erkältung, man kann sich nicht wehren, es dauert ein paar Tage. Du bist zurück, wir freuen uns.
Ich bin zurück und ich verweise in diesem Kontext auch gerne noch einmal auf meinen Lieblingsstoßstangenaufkleber, seines Zeichens auf einem Ferrari gesichtet. Eure Armut kotzt mich an.
Das stimmt überhaupt nicht. Nur weil das auf deinem Klapprad hast du das. Ja, genau. Da hast du das draufgeklebt, weißt du?
Unterarm-Tattoo.
Ja, irgendwelche großkotzigen FDP-Aufkleber stickern in der ganzen Welt und dann mit Klapprad und Metronom zur Arbeit.
Ich bin noch etwas biased vom Christian Lindner Interview bei Mioska gestern.
Ich wollte gerade sagen, du bist auch ein Kind der Arbeiterklasse.
Ja, natürlich.
Apropos Christian Lindner, es war D-Day im Ministry of Titelfinding.
Ja. Der Meister der Überleitung.
So, ne, ich sag mal, und es gab ein internes Papier auf Mitarbeiterebene. Sag ich mal.
Ja.
Wo ein wirklich
offene Feldschlacht.
Noch nicht. Die kommt gleich. Ja. Ein Papier auf Mitarbeiterebene, inspiriert von Monsieur le Professeur. Es wäre fast der erste Blue Sky-Titel in der Worum-Podcast-Geschichte geworden. Ich finde ihn großartig, deswegen möchte ich ihn nennen Remirovic.
Ja, ich finde ihn auch großartig, gerade wenn man ihn hört, finde ich ihn großartig. Du hast ihn mir als erstes per WhatsApp geschickt, ich habe es dann ausgeschrieben gesehen, dachte so, hä, was will er denn jetzt?
Ja, du musstest das dekodieren erstmal.
Ja, ne, genau, bis ich es laut vor mich hingesagt habe, ich so, ach so, ja, ist ganz gut.
Ja, so, und warum D-Day? Weil der große Vorsitzende, Jan Siegert.
Mao Zedong, ach so, okay. Mhm.
Ne? Oder beziehungsweise, nee, andersrum. Ich, der große Vorsitzende im Ministry of Titelfinding in der Kuhlmannokratur, habe davon nichts gewusst. Ich habe nichts davon gewusst, ja. Ich habe den Geschäftsführer und den Generalsekretär entlassen.
Ich wollte gerade sagen, als Generalsekretär des Worum Podcasts trete hiermit zurück.
Ja, ja.
Ich habe das in der Kommunikation habe ich das sträflich falsch gemacht.
So, ich scheue einfach die offene Feldschlacht mit Monsieur le Professeur. Nein, wirklich ein hervorragender Vorschlag. Es kam auch noch ein zweiter guter über Blue Sky, den ich auch ganz hübsch fand. 11 Ecken kein Elfer.
Ja, auch schön.
Hat mir leider vergessen zu notieren, von wem, aber beste Grüße auf jeden Fall. Auch sehr hübsch. Entschieden haben wir uns und ich finde, es passt sogar auf deinen Gesundheitszustand, für stabil fragil.
Ja, ja? Das Fragiadam, ja.
Bist du nicht einverstanden,
ja,
oder?
Ich bin also mit Blick auf das Werder-Spiel zu 100% einverstanden. Und deswegen auch komplett mit dem Titel für die Folge einverstanden und d'accord. Ich habe gerade nur kurz bei meinem Gesundheitszustand gedacht, bin ich stabil, fragil? Ja, es ist eigentlich eher eine Beschreibung meines psychischen Zustands.
Also auf jeden Fall bist du dauerhaft der bremische Patient, der, wenn irgendwas unterwegs ist, der Erste ist, der sich einfängt.
Yeah, also deswegen stabil, fragil. It is.
So, wir schließen und jetzt endgültig die Krankenakte, Siegert. Ja, wir können das ja genau. Als... Ja,
aber wir haben im Vorfeld schon einmal kurz drüber gesprochen und ich finde es ehrlicherweise, also wenn wir nicht so egozentrisch wären, ja, aber wir haben uns tatsächlich nochmal darüber unterhalten, dass wir ja auch wieder so geil diese gelbe Kartengeschichte mit Marvin Dusch gejinxt haben vor dem Stuttgart-Spiel.
Oh Mann, ey wirklich, da waren wieder einige ja Jinx-Aktionen dabei, ne? Genau, ich hatte in der letzten Folge gesagt, Ole Werner, 2 gelbe Karten wegen Meckerns. Bia mit ihrem Tipp, Marvin Ducksch hat noch keine. Ja. Zack, was passiert? Ja. Natürlich kriegt er gelb. Aber ich kann das aufklären. Ja. Also, sagen wir so, es entstand daraus eine lebhafte Diskussion über Begnadigung. Okay. Sowohl auf Sky, sowohl auf Blue Sky als auch auf X, ja. Emil zum Beispiel sagte Gnade für den Hot Take, weil Marvin hatte verdammt nochmal recht in der Situation.
Ja, das wollte ich gerade sagen, aber hat er, das muss ja, steht ja auch auf dem Zettel.
Naja,
hat
da er hab, recht gehabt. Ich habe schon so ein bisschen in meiner Willkürherrschaft, das Arbeiten mit Zaubertinte in Aussicht gestellt, ja. Ob man da nicht nochmal vielleicht ein Auge zudrücken kann bei Marvins Mecker-Alarm. Barkommode hat sich auch sehr eingesetzt, ja, herzlichen Dank dafür. Dann aber stellte sich raus, ja, Bias Hot Take war, Marvin Ducksch bekommt maximal eine in der Saison wegen Meckerns.
Ja, aber in der Saison, ja okay, in der Saison,
ja. Okay. Ja. Okay, aber damit ist der Hot Take ja wohl noch absolut.
Ja, da warten wir doch mal morgen ab, ne?
So.
Ne? Ich glaube jetzt ist es Duxchi auch egal.
Sie schrieb so süß, der Glitzer ist noch dran am Buch der Wahrheit. Bröckelt nur ein bisschen. So ist es, Bia absolut im Rennen und ein anderer hat seinen Hot Take schon gewonnen.
Wir.
Was heißt du? Hier? Wir. Ich. Ach so, wir gewinnen als Team oder was? Nein, wir verlieren als Team. Wenn wir gewinnen, dann ich. Ja. Nein, mein Freund. Fehler. Jens Daye, 5 Tore.
Ja, okay, das war dein Hot Take. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, er entwickelt mittlerweile ein erschreckendes Selbstverständnis in seinem Abschluss.
Ja.
Weil das Tor ist ja wirklich also nicht nur technisch hochklassig, sondern das ist ja auch von, also tut mir leid, ich wäre wahrscheinlich, ich muss da ein bisschen ausholen, aber ich wäre wahrscheinlich mit einem Herzinfarkt zusammengebrochen in der Situation, wenn ich er gewesen wäre, weil der Ball ja wirklich so lange in der Luft ist, weißt du, und du eigentlich ja erwarten musst, dass er runterkommt und dass er in einer Höhe ist, wo du ihn verarbeiten kannst und er bleibt locker und dann nimmt er ihn wirklich so weit oben und nagelt ihn in den Knick.
Richtig.
So gut.
Richtig. 2 Sachen dazu. Du hast ja auch noch die Gefahr, dass es gefährliches Spiel ist.
Ja. Ja. Muss der Abwehrspieler nur energischer mit dem Kopf hin.
Aber weißt du, was der Schlüssel ist? Er hat keine Zeit zu überlegen.
Ja.
Er hat keine fucking Zeit zu überlegen. Das ist der große Unterschied. Er hat nur diese eine Reaktionsoption und da macht er das Richtige und er hat nicht...
Macht es so gut, ne?
So, und er macht es so geil. Und auch zudem gibt es auch so viele geile Geschichten, dass es das erste Tor nach 60 Ecken ist. Ja. Und und dass alle 4 Ecken vorher, ja, wusstest du, einstudiert Ducksch auf Stark und 4-mal kommt der Ball nacheinander bei Stark auf den Kopf. Ja. Ja. Und das erste Mal, dass er nicht zu 100%, sondern nur in die Nähe von Starks Kopf kommt, dann fällt das Tor.
Es ist schon. Aber sag mal, wo hast du denn die Statistik absurd her mit den 60 Ecken?
Das habe ich irgendwo gelesen. Und
das kann ich mir fast
auch
nicht vorstellen.
Oder bei Sky sagten sie das, glaube ich, auch. Okay, ich weiß, ich habe nochmal gehört, ich habe gelernt, du vertraust mir nur so weit, wie du mich werfen kannst.
Ja.
Das ist allerdings schon sehr weit. Manchmal fliege ich nämlich auch. Nein, ich möchte noch einmal kurz die Selbstbeweihräucherung Thema Staye abschließen. Patelinho SVW auf X hat damals, als ich den Hotel geäußert habe, eine Flasche Wodka für unseren Saisonabschluss gesetzt.
Okay.
Kannst du losschicken und nicht den billigen Fusel, ne, mein Freund?
Ja, und vielleicht mit einer Wärmemanschette.
Ja, natürlich. Warm auch, muss er sein. Das ist auch der Kompromiss. Patelinho hatte, ich glaube, das war die Bedingung, dass wir ihn wie immer warm trinken. Aber das ist ja eine gute alte Weihnachtstradition.
Ja. Ne? Wir trinken ihn warm. Ja, ich freue mich schon sehr drauf.
Absolut, absolut. Patelinho, vielen Dank. Wir werden auf dich anstoßen.
Aber damit haben wir ja mittlerweile eigentlich jetzt schon den rechten großen Zeh schon mal ins warme Wasser des Spiels gegen Stuttgart reingehalten. Ja. Dann lass uns das doch mal chronologisch aufrollen, bitte.
Ja, ja, da gibt's ja irgendwie so einige Storys dabei, ne?
Ja, ich würde vielleicht gerne einmal anfangen mit meiner Lieblingsanekdote, die ich eigentlich mittlerweile, glaube ich, relativ häufig wiederholen kann. Anreise mit dem Metronome, die ist ein Traum, ne?
Ja.
Ich habe wieder mich in Harburg in einen komplett rappelvollen Zug gesetzt Richtung Bremen, um rechtzeitig da zu sein, um gemütlich durchs Viertel laufen zu können Richtung Stadion. Dann setze ich mich in den Zug. Der Zug fährt nicht los.
Diggi, haben wir im selben Zug gesessen? Es ist kein Witz. Nein, ich sah Harburg. Wir reden über Harburg. Samstagmittag irgendwie.
Ja, genau.
12 Uhr irgendwas.
Ja.
Ich war auf dem Weg zu meiner Mutter. Ich saß im selben Zug. Und
musstest aussteigen.
Ganz hinten. Und ich musste auch aussteigen, nachdem es eine Viertelstunde sich Leute fast geprügelt haben, weil so eine Fahrradgruppe noch unbedingt in den Wagen rein wollte, der schon so voll war. Ja, aber don't touch me, I'm a German citizen. Und einfach mit ihrem scheiß Trekkingrad, mit ihrem Partner atmungsaktiven Fahrradoutfit, noch mit 7 Leuten da rein wollten. Ja,
ja, genau.
Und dann wurden sie wirklich mit körperlicher Gewalt davon abgehalten und dann standen wir und dann, und jetzt wissen wir, ob wir im selben Zug saßen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Metronom zweimal das Problem hatte. Aber entschuldige. Und dann kam die Durchsage, leider sind die Bremsen kaputt. Wir können das... Ja. Digga, wir saßen im selben Zug, das gibt's doch nicht.
Ja, wir saßen im selben Zug. Und bist du dann mit einem Zug später gefahren oder hast du dich in die Bimmelbahn gesetzt?
Ich habe mich dann in den Zug gesetzt, was die wenigsten geschnallt haben, dass dann so ein anderer Metronom aus der Gegenrichtung kam, der dann gestoppt wurde und nicht zum Hauptbahnhof und dann haben sie den nach Ottersberg zurückgeschickt.
In dem saß ich ja auch.
Ey, Diggi, und der war leer. Der war leer.
Der war schön leer,
und
genau.
Und währenddessen habe ich mit Micha, einem treuen Hörer, liebe Grüße, geschrieben, der auch zum Spiel wollte, der dasselbe Problem hatte und hab dem geschrieben, Alter, und ich sehe gerade, ab Ottersberg Bus.
Ja, genau. Deswegen bin ich in Rothenburg ausgestiegen und dann in den schnelleren Metronom, der dann durchfuhr nach Bremen, eingestiegen.
Digga, wir saßen im selben Zug und haben
wir saßen im selben Zug.
Ey, Mann. Ja,
super. Ja, schön. Erstens, vielen Dank, dass du meine Geschichte gekapert hast. Zweitens.
Die gönne ich dir nicht.
Zweitens, damit kürze ich meine Anekdote ab und sage einfach, ich war 5 Minuten vor Anpfiff auf meinem Platz.
Wow.
Und saß kaum und hatte gerade den ersten Schluck vom Bier genommen und dann fiel schon das 1-0.
Ja, das war schön, ja.
Ja, und vielleicht starte ich mal mit dem ersten Eindruck. Mein erster Kommentar, als der Ball in die Spitze auf Marvin Ducksch gespielt war, und den tat ich auch laut kund, ja. Ducksch, wo willst du denn hin?
Ja.
Ja, weil er den Ball steil gespielt gekriegt hat und dann geht er mit dem Ball nach rechts draußen und kreuzt seinen Gegenspieler und dann schlägt er diese unfassbare Flanke und ich so, okay, da wolltest du hin, ich habe nichts gesagt.
Ja. Ey, was für eine geile Flanke war das denn bitte? Ja. Ey, ich hab, und jetzt bringe ich meine Geschichte auch noch zu Ende, 15.25 Uhr auf dem Platz, herzlichen Glückwunsch, ja. Ich hatte, meine Mutter wollte mich abholen in Buchholz, ja, und ich habe sie schon, Metronom, 20 Minuten später hinbestellt als die Ankunftszeit. Das mache ich immer so, ja. So. Und dann war natürlich, weißt du selber, du saßt ja im selben Zug, ja, hat sich das so weit verzögert und ich habe sie 8-mal versucht anzurufen, aber, Mama, besser mal Handy einpacken, ne? In solchen Momenten besser mal Handy einpacken. Als ich dann ankam in Buchholz, war sie gerade weg.
Oh.
Ja, hat dann auf Festnetz den AB abgehört, drehte wieder um. Ich sag dir, wir saßen 15.25 Uhr bei meiner Mama in der Küche und haben das Spiel auf meinem Handy geguckt. Und es war wirklich schön, muss ich sagen. Ja. Es war schön.
Klingt sehr Loriot-esk.
Mama.
Ja. Mama. Egal. Auf jeden Fall geile Flanke und einfach bestes Zeichen dafür, dass ein Jinma den Sport ansetzt und einfach durchlaufen kann.
Ey,
kann einfach durchlaufen, Kopf reinhalten, fertig.
Geh aus meinem Kopf und meine Mutter und ich gucken uns an und sagen fast gleichzeitig, den hätten wir auch reingemacht. Weil der fällt ja auf den Kopf. Und deine Frage, warum zieht er nach außen? Ja, weil er den Gegenspieler rauszieht. Ja,
und ihn kreuzt.
Er zieht einen Innenverteidiger raus und macht so erst den Raum auf für den Laufweg von Jinma.
Ja, wobei ein Jinma auch zwei Gegenspieler hat und einfach durch schieres Tempo, ist ja wirklich wieder so unfassbar, wie er auf 5 Metern von 1,5 Meter hinter seinem Gegenspieler auf 1 Meter vor dem Gegenspieler
kommt. Klar, aber du musst ihm auch den Laufweg freimachen. Ne? Das ist ja so ein bisschen wie beim Football. Ne? Ich weiß leider nicht, Wide Receiver, Tackle-Dingsbums, Quarter-Attacker. Ja. Ne? Ja. Aber weißt du, wo du halt erstmal den Raum aufreißen musst, ne? Weil wenn Duxch nicht nach außen geht, dann bleiben er und sein Gegenspieler da in der Nähe. Dann wird das ganz leicht, dass Jinma geblockt wird, ne? Ja. Gerempelt wird und so weiter. Ey, das war super. Das war großartig. Und ich dachte, ey, genau das, was wir gebraucht haben, weil man dann ja schon gemerkt hat, ey, Stuttgart, richtig vor
uns. Wir haben genau darüber in der letzten Folge gesprochen.
Ja. Du hast darüber gesprochen und hier Bühne frei für deine Selbstbeweihräucherung. Du sprachst von der wichtigen ersten halben Stunde oder 20 Minuten.
Ja, genau. Also liegt mir ja nichts ferner als Selbstbeweihräucherung, aber es ist zumindest genauso gekommen. Also ne, die nach 6 Minuten das 1-0 zu machen, hat genau dafür gesorgt, was wir gesagt haben. Nämlich, du hast gemerkt, dass Stuttgart erstmal dachte so, oh, verdammt.
Ja.
Und ich bin mir auch sicher, dass wenn wir es geschafft hätten, danach 10, 15, 20 Minuten unbeschadet zu bleiben, dann läuft das Spiel auch anders und dann gewinnen wir das auch 2-3-0.
Ja.
Weil wir haben, und das ist leider die Geschichte dieses Spiels und deswegen müssen wir vielleicht nachher auch nochmal darüber sprechen, was fehlt Werder eigentlich noch zu einer wirklich, ja, zu einer wirklich guten Mannschaft. Ja. Wir haben es uns leider dieses Mal beide Male mehr oder weniger mit dem Arsch wieder selbst eingerissen.
Und deswegen auch stabil fragil. Ne?
Ja.
Das ist, aber lass uns den großen Bogen noch mal ein bisschen nach hinten schieben. Dazu später mehr. T-Shirt.
Ich wollte eigentlich auf das Tor von Demirovic raus als erste. Ne?
Genau, also, das ist nämlich das Ding. Ne? Du siehst, wir führen und alles ist wirklich so, wie es gemalt ist, um Stuttgart zu brechen. Nämlich die Zweifel nach ihrem Belgrad-Spiel, die Tatsache, dass wir in der Tabelle an ihnen vorbeigehen und sie dann zu dem Zeitpunkt sich eher nach unten orientieren. Müssten. So. Und sie sind auch nicht drauf klargekommen und da Hut ab Ole Werner, das will ich zumindest mal erwähnt haben, dass wir das System gewechselt haben.
Ja.
Wir haben 4-4-2 gespielt mit Stark als rechtem Außenverteidiger, der den Auftrag hatte, Führich zu kontrollieren. Ja. Ne? So, und denen damit eine Waffe zu nehmen, ja. Köhn war im Gegensatz zu Frankfurt, hatte nicht mehr den Auftrag, offensiv ne, in die Gasse zu starten, sondern erstmal den Raum zu schließen und Wanyoman, den schnellen Wanyoman zu neutralisieren. So. Und damit hatte Stuttgart echt erstmal Probleme.
Ja, und Werder hat es gut gemacht und es ist genau das passiert, ne? Sie haben halt eben durch das Tor Stuttgart sofort das Signal gesendet, ey, ihr könnt hier machen, was ihr wollt, aber ihr müsst immer aufpassen. Ihr müsst immer eine Absicherung haben, weil sonst ziehen wir euch hier die Hose runter.
Richtig.
So, und das hat man auch gesehen. Und ich fand uns, und das ist ja ehrlicherweise auch ein roter Faden, der sich für mich durchs Spiel zieht. Ja, ärgerliche Gegentore, aber den Vizemeister so zu dominieren, ne? Und wir haben die ja wirklich teilweise echt dominiert. Also ja, gerade dann auch hinten raus. Das fand ich schon, hat Spaß gemacht, sich das anzugucken.
Absolut. Und insofern der Faktor stabil, ne, der ja auch zum Folgentitel mit dazugehört. Es war eine absolute Bestätigung der guten Leistung in Frankfurt.
Ja.
Ne, auf jeden Fall. Ja. So, aber dann.
Genau, aber.
Jetzt kommt das Aber, ne? Ja. Was fehlt uns? Siehst du zum Beispiel dann an dem Ausgleich? Individuelle Fehler.
Ja, das wollte ich dich gerade fragen.
Ich muss also leider sagen, nee, Digga, du bist der Torwart. Ey, das ist ein Torwartfehler. Tut mir leid. Das 1-1, der war wirklich nicht so Schwirovic, sag ich mal. Ja, also wenn der im Fünfer runterkommt und du kannst ihn mit dem Fuß rein, ey, tut mir leid. Und es sind wieder die hohen Bälle, ja. Und ich stand nie im Tor, du bist der Torwart-Experte fürs Torwartspiel, aber ich weiß, bei einer hohen Flanke steht man nicht einen Meter im Tor.
Ja, nee, grundsätzlich erstmal unterm Strich, da sieht Zetterer einfach überhaupt nicht gut aus.
Tut mir leid. So,
das sieht einfach, weil der Ball kommt halt nicht scharf aus dem Halbfeld an den zweiten Pfosten, sondern der Ball kommt mehr oder weniger von der Eckfahne als Ballon.
Da ist Schnee drauf auf dem Ball.
Ja. Ja, aber, und das ist dann wirklich das Worst-Case-Szenario für jeden Keeper, sind die undankbarsten Scheißbälle. Weil der während der gesamten Zeit in der Luft, ist der Ball zu hoch für Zetterer, um ranzugehen. Der, was du halt gerade sagst, da ist Schnee drauf und der kommt halt perfekt am zweiten Pfosten runter.
Ja, aber er kommt im Fünfer runter, ne? Und es ist nicht so, dass er im Fünfer runterkommt und Demirovic muss mit dem Kopf hin, sondern der nimmt ihn mit dem Fuß. Also tut mir leid, der lässt ihn nur reintropfen. Also der darf und der kommt ja nicht mal an der Fünferkante, sondern tut mir leid. Das ist einfach, ich möchte auch nicht irgendwie, ne? Und wir loben auch jede gute Parade, aber das geht mir auf die Nerven mit den hohen Bällen und ich möchte gar nicht bestätigt werden, aber da sieht er doch nicht, da ist völlig orientierungslos.
Ja, also da sieht er einfach komisch aus, weil er einen Schritt raus nach vorne macht, dann kommt der Ballonball in den Fünfer und dann siehst du halt einfach, wie er sich komplett neu orientieren muss.
Ja, und er steht im Tor. Also er steht mit beiden Füßen einen Meter hinter der eigenen Torlinie. Ja. Also das verstehe ich. Mann, und das ist so ärgerlich. Klar, man kann das auch schon vorher. Wir können auch drüber reden, dass wir das jetzt langsam wissen mit den hohen Bällen und dass man vorher schon vermeiden muss, dass er in die Situation kommt. Aber das war jetzt auch keine Flanke, die jetzt zwingend tödlich sein muss.
Nö. Na? Und man muss halt auch sagen, also das kann man als Torwart anders handeln, bin ich bei dir, aber man
muss auch sagen,
Veljkovic und Köhn sehen da halt auch nicht gut aus.
Ja.
Weil Demirovic kriegt halt keinen Druck. Ja, Veljkovic geht nicht mit und Köhn ist einfach zu passiv
in der Situation. Aber du gehst doch auch nicht mit, weil du denkst, der Ball kommt im Fünfer runter, das ist ein Torwartball.
Naja, aber du hast ja trotzdem eine Zuordnung.
Ja, okay.
Ja, okay.
Und also, ich weiß es nicht, ey.
Ich meinte im Stadion zu Jens schon, der wieder neben mir saß, schöne Grüße.
Ja.
Das ist doch ein Torwartfehler.
Ja, Mann.
Meinte ich auch zu ihm. So. Ich habe es dann im Fernsehen gesehen, dachte so, ey, als Torwart habe ich solche Bälle gehasst. Deswegen ist da halt eben auch für mich dann auch wahrscheinlich viel Mitleiden mit dabei, aber da sieht er doof aus. Belassen wir es dabei.
Die sind auch scheiße, die Bälle. Ne? Ja. Das ist ja gar keine Frage. Und und natürlich ist Demirovic halt auch, es ist halt ein Bulle vorne drin. Ja, so keine Frage. Und natürlich kann man da dichter dran sein. Aber selbst wenn du da dichter dran bist, das ist nicht die Schuld des Linksverteidigers. Ne?
Nee.
Also da, das ist klar, er ist dann in der Nähe, aber das ist nicht sein Job, das zu verteidigen. Und weiß ich nicht. Hat mich geärgert einfach. Und man merkt das ja bei Zetti auch, dass er dann, also man merkt ja, man spürt ja auch, wenn er irgendwie, was soll ich sagen, wenn er sich ärgert, wenn er ein schlechtes Gewissen hat. So, ne? Danach kamen dann zwei so Bälle, also Fehlpässe ins Seiten aus und so, die er sonst nicht spielt. Ne, die ihm sonst nicht passieren. Und das ist ärgerlich. Aber das sind so diese kleinen Dinge, die dann am Ende fehlen. Ja, wahrscheinlich.
Was ich halt viel schlimmer finde, ist halt der Zeitpunkt, ne? Weil das Tor fällt halt aus dem Nichts.
Ja.
Also in eine Phase, wo wir alles unter Kontrolle hatten.
Ja, richtig. Wo Stuttgart damit nur quer gespielt hat, ne?
Und damit machst du das Ding halt einfach komplett wieder auf. Also auch mentalitätstechnisch
wieder
auf. Und das ist halt wirklich ärgerlich.
Exakt. Und damit holst du sie zurück ins Spiel und das ist nämlich genau das, ne, wie du meintest. Also wenn es uns schon gelingt, sie anzubrechen, und zwar nach 5 Minuten, dann wiederholt sich das Spiel im Prinzip ja in der zweiten Hälfte auch.
Exakt, genau so.
Das ist ja auch so ärgerlich.
Es liegen auch wieder, ganz kurz, es liegen auch wieder zwischen Werders erstem und dem Ausgleich lagen 14 Minuten. Zwischen Werders zweitem und dem erneuten Ausgleich lagen, glaube ich, 16 oder 18
ja.
oder so.
Ja.
Also es war immer genau dieses dann so komisch wachsweich bleiben.
Ja.
So, das, also ganz komisches Gefühl.
Aber auch. Das ist halt auch das Ding, ne? Wenn du Stuttgart war ja jetzt nicht drückend überlegen, ne? So, nee, es ist ja jetzt nicht so, dass die nach den beiden Rückständen dann Visier hochgeklappt haben und dann mal gesagt, okay, dann spielen wir jetzt ernsthaft, ne? Ja. Sondern die hatten ja jetzt nicht eine Reihe von Chancen, sondern die waren unfassbar effizient. Ja, mit dem Mirovic so, der aus zwei Aktionen zwei Tore macht. Ich glaube, das Tor, der Ausgleich, meinten sie bei Sky, war sein erster Ballkontakt. Wann fiel der Ausgleich? 18 Minuten oder so?
Ja. Der Ausgleich fiel in der 20.
Ja. Sein erster Ballkontakt, meinten die bei Sky. Ja. Konnte ich mir nicht vorstellen, aber viel im Spiel war der noch nicht so. Wir hatten das alles komplett unter Kontrolle.
Ja, genau.
Und ich sage dir, wenn du nur solche Chancen zulassen würdest gegen ein Team wie Hoffenheim, Heidenheim, selbst Wolfsburg und Union, dann gewinnst du das Spiel 2-0, weil die gar nicht diesen Ausnahmestürmer haben. Und die würden da vielleicht gar nicht, ne? Deswegen, das darf man immer so ein bisschen nicht vergessen, dass das natürlich auch die individuelle Klasse war von Demirovic aus so gut wie nichts zwei Tore zu machen, das darf man immer nicht vergessen.
Noch viel mehr.
Ja, beim zweiten.
Aber schnacken wir nachher drüber.
Ich wollte noch eine Szene aus der ersten Hälfte abhaken, nämlich, das ist eine Schwalbe von Jinma, oder?
Ich bin da ehrlicherweise, komischerweise komplett bei seiner Analyse. Ne? Das ist für mich keine Schwalbe. Das ist für mich aber auch kein Elfmeter. So, ne?
Ja,
weil
okay.
Er sagt halt selbst, er ist schneller am Ball, ne? Er spürt einen Kontakt und der Kontakt findet gar nicht am Fuß statt, glaube ich, sondern irgendwo am Oberschenkel. Aber das ist halt viel zu wenig für einen Elfmeter, deswegen komplett dabei.
Ja, okay.
Aber da jetzt halt irgendwie auch so, da muss er gelb sehen und so, das sehe ich halt überhaupt nicht. Und er sagt halt selbst, ne, er spürt den Kontakt.
Ja.
Er meinte, dann probiere ich's halt.
Ja,
und
genau.
Tut mir leid, das machen 90% aller Stürmer genau so.
Ja, dann probiere ich's halt. Ist das ein Synonym für Schwalbe mittlerweile oder ist das der Rahmen der Illegalität, der mittlerweile toleriert und sogar...
Das war ehrlicherweise doch schon immer so. Also auch vor dem VAR gab es Leute, die bei einem Kontakt abheben.
Ja gut, so sind wir 1990 sagen, Weltmeister geworden, danke Rudi Völler.
Ja, und früher hieß es dann von den Kommentatoren immer, den wollte er.
Ja, okay. Okay, ja, dass ich so knallhart sage, Schwalbe, die Meinung habe ich ehrlich gesagt auch erst seit heute früh, als ich es mir nochmal angeguckt habe. Ja. Samstag dachte ich genau dasselbe wie du und war empört und meinte zu meiner Mutter, darf sich der VAR denn da einschalten?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ja.
Das ist wirklich eine gute Frage.
Dann gib mir eine Antwort. Also,
mal wieder. Ja,
ich
bin Werder-Fan, ich sag nein.
Er pfeift so. Skandal! Ja. Ja, wahrscheinlich war das, das war eine Entscheidung im Kölner Keller auf Mitarbeiterebene.
Ja, ja, und das ist eine Fehlentscheidung und ich finde, dafür ist der VAR dann wirklich da.
Okay.
Ja,
es war faul genug, um zu sagen, den Pfiff muss ich nicht mitgehen, aber er ist nicht falsch.
Nö, das war nicht faul genug, das war, da ist eine Berührung und der Gegner spielt den Ball nicht, deswegen ist es für mich keine gelbe Karte, aber es war zu keinem Zeitpunkt ein Foul.
Aber ist
so
es,
würde ich sagen.
Aber ist es denn ein Elfmeter?
Nein. Ist es nicht. Definitiv nicht.
Auch wenn der Schiri ihn erst gibt, ist das so eine klare Fehlentscheidung, dass Köln, ja, dann ist es eine Schwalbe. Oder?
Eine Schwalbe wäre für mich, ich hätte weiterlaufen können, aber ich lasse mich fallen. Das kann ich nicht beurteilen.
Ja, okay. Anyway, so möchte ich es dann auch nicht haben. Und wenn Justin sagt, ich habe es mal versucht, dann sage also, ich weiter so.
weiter aber so. Aber mich ärgern ja viel mehr die anderen Szenen.
So ein ungeschickter Darmstadt-Spieler wird dann schon drauf reinfallen. Ja, ich wollte es nur noch abhaken, weil es in der ersten Halbzeit war. Da hatte ich mir hier Zetterer und Jinma aufgeschrieben.
Das schon noch.
Als Punkte.
Ja, und wir hatten ja dann trotzdem noch zwei andere Szenen, wo Osmas einfach keine Ahnung, nicht reagiert und der VAR auch nicht, wo es mindestens bei der Starkgeschichte, bei der Weiser-Geschichte für mich auf jeden Fall also zu korrigieren gewesen wäre, oder sehe ich das falsch?
Das waren auch beides Aktionen nach Ecken, ne? Ich kann mich, die Stark-Szene habe ich im Kopf, da war Herr Karasor, wo ich ja auch sagen muss, Alter, was für eine sportliche Drecksau, aber ich glaube, du liebst den, wenn du den im Team hast, ne? Also der lag ja mehr am Boden und hat Leute festgehalten und gerangelt und so, aber das ist schon ein Typ, den kann Stuttgart ganz gut gebrauchen da im Mittelfeld, muss man ja mal leider sagen. Der sich fast auf Stark wie bei so einem griechisch-römischen Olympia-Ringkampf sich so drauflegt, ne? Ja, Heddemann, muss ich sagen, das ist eine Szene, für die der VAR ja eigentlich erfunden wurde, ne?
Genau.
Sachen, die der Schiri im Gewühl nicht sehen kann und wo man sagen möchte, das kann er auch nicht alles sehen, ja, weil überall gerissen und geblockt und getreten wird, ne? Und du auch noch gucken musst, ob der Ball bei der Ecke über der Torauslinie ist und so weiter und so weiter, ja. Dafür wurde der VAR erfunden.
Ja, genau. Sehe ich genauso. Und bevor wir jetzt zu sehr in die zweite Hälfte flutschen, ich will eine Szene noch erwähnt wissen aus der ersten, ganz kurz nur.
Ja.
Der Pfostenschuss von Jinma war so geil.
Oh, war der gut. Ey, überhaupt.
Oh Mann, das macht er so gut.
Überhaupt Jinma, beste Saisonleistung.
Ja.
Unfassbar
gute Leistung.
Nochmal kurz, an der Stelle können wir nochmal kurz gerade die Aufstellung abhaken.
Ja.
Wir hatten, glaube ich, beide Stay von Anfang an.
Genau.
Den Nacken der Nation, das war, sagen wir.
Wir waren sowieso identisch in der Aufstellung.
Wunschdenken, ja, aber wir hatten beide nicht Jinma auf dem Zettel.
Genau.
Sondern haben an Grüll geglaubt. Und niemand von uns hat auch nur ansatzweise kommen sehen, dass Ole Werner nach 3 Jahren das System wechselt zum ersten Mal. Genau. Ja. Aber Hut ab spricht auch dafür, dass wir in der Entwicklung sind. Und ist vielleicht auch eine Sache, die man berücksichtigen muss. Wenn man so leichtfertig sagt, ja, Stuttgart, die müssen wir zu Hause aber schlagen, wenn wir nach Europa wollen, dass das natürlich auch noch ein Aspekt ist, wenn du nicht nur gegen einen angeschlagenen Boxer wie den VfB Vizemeister zu Hause antrittst, sondern auch noch ein neues System ausprobierst zum ersten Mal, was dich ja mittel- und langfristig in der Entwicklung auch weiterbringt und stärker macht, ja, und flexibler macht und schwieriger auszurechnen. Und zumindest das zweite Tor, denke ich, kann man auch ein bisschen auf Abstimmungsprobleme Dreier-Viererkette kann man darauf zurückführen, glaube ich.
Ja, Stuttgart hatte ja mehrere solcher Szenen, ne? Und das ist dann genau wahrscheinlich der Schwachpunkt einer Viererkette, zumal sie dann eben nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist, weil wir es einfach selten spielen.
Noch nicht eingespielt
aber sie haben,
ist, ne? Genau.
Ja, aber sie haben ja wirklich, also auch in der ersten Halbzeit schon 2, 3 Szenen, auch mit Karasor unter anderem, ja, wo diese Schnittstellenpässe wehtun,
ja,
ne? Also wo sie halt wirklich den Stürmer oder den Angriffsspieler schnell ins Laufen bekommen, einfach weil sie den Ball zwischen zwei Abwehrspielern durchstecken.
Richtig.
Das haben sie im Spiel, glaube ich, insgesamt 3, 4 Mal gehabt, wo es immer knapp wurde und dass Demirovic dann in der 85. derjenige ist, der dann die einzige Szene auch reinmacht.
Ja.
Das ist halt extrem ärgerlich. Aber nochmal, also ich glaube, das ist auch wirklich eingepreist. Alle Vorteile, die Viererkette Werder dann im Spiel nach vorne irgendwie auch mit sich gebracht hat, du musst dich darauf einstellen, dass das passiert. Was mich halt viel mehr ärgert ist, eigentlich steht Werder gerade bei dem 2:2, steht Werder, finde ich, okay in der Staffelung.
Ja.
Das Lienen da fällt, verstehe ich nicht.
Ja.
Weil, also, kann ja sein, dass er irgendwie aus dem Tritt kommt, ne? Und ich habe dazu jetzt auch von ihm noch kein Statement gelesen. Aber das ist zu billig.
Ja, er lässt sich zu leicht abschütteln, ne? Und denk an das Gegentor in Frankfurt von Götze. Ne? Ja. Da ist es auch er, der da, ich sag mal, seinen Job nicht
mitgeht,
seinen ja, Job genau. nicht erledigt, ne? Und sofort ist ja, ist ein Stock in den Speichen so, ne? Und dann ist ja. Ist halt hinten offen. Ja, und diese 3-4 Situationen, die du ansprichst, ne, ist mir auch aufgefallen. Und die, glaube ich, lassen sich auf diese Nicht-Eingespieltheit ganz gut zurückführen. Sowohl das 2:2 als auch ein paar Szenen in der ersten Halbzeit, wo Stuttgart dann zwar nicht hundertprozentig gefährlich zum Abschluss kam, aber zumindest mal durch war auf der Seite. Das war nicht oft, aber das waren so Situationen, wo dann in der Mitte Friedel geguckt hat und stark aber als rechter Verteidiger ganz außen bei Führig war. Ja. Aber normalerweise du mit 3 Leuten in der letzten Reihe.
Genau, wollte ich gerade sagen. Du spielst halt normalerweise mit geringeren Abständen zwischen den Verteidigern.
Und wenn Stark dann rausgezogen wird, ja, was halt mit Führig oft passiert ist, dass der in die Mitte ging, sich fallen ließ und Mittelstädt überlaufen hat, dann war da plötzlich niemand mehr. So. Ja. Und das haben sie ein paar Mal zu spät gemerkt. Und gar kein Vorwurf. Das sind halt diese Abläufe, ne? Und die Räume, die sonst komplett automatisiert sind. Insgesamt würde ich aber trotzdem sagen, auch wenn es von diesen Szenen 2-3 gab, das sind noch die, ja, das ist noch Systemwelpenschutz, weißt du? Das sind noch die nicht abgestimmten Räume, die dann entstehen. Insgesamt sah das aber recht stabil aus, weil Stuttgart kam überhaupt nicht durch die Mitte, ne, musste viel hinten rumspielen und hatte bis auf, ja, Mr. Efficientovic, jetzt auch nicht ein Arsch voller gefährlicher Chancen. Entschuldigung. Ja.
Stichwort Arsch voll gefährliche Chancen. Unsere Chancenverwertung dagegen einmal mehr frustrierende Kacke.
Ja.
Also gerade wenn man auch jetzt auf die letzten 25 Minuten guckt, ey Mann, da sind ja 2-3 wirklich gute Chancen noch dabei, um den Sack zuzumachen. Ne?
Ja, richtig, richtig.
Und das ist wirklich, Mann, ey, also nicht nur nach Standards, sondern halt eben auch wirklich vielversprechende Bälle aus der zweiten Reihe. Sie bringen sich in gute Abschlusspositionen.
Ja, ja. Ja.
Ärgerlich.
Stichwort Chancen, dornige Chancen. Es ist 10:47 Uhr entlassen den Geschäftsführer. Ja, habe ich schon erzählt eigentlich, ich als CL, meine Frau ist schwanger, es könnte aber auch auf Mitarbeiterebene entstanden. Mein Lieber, ich muss unsere kleine Worum Podcast Ampelkoalition jetzt kurz brechen. Ich muss nämlich arbeiten. Es ist 10.47 Uhr. Ich muss die Kollegin ablösen.
Ja, dann würde ich sagen, Pause und Teil 2 mit allem zum DFB-Pokal-Kracher gegen Darmstadt 98.
Wir haben ja noch, der Junge kommt zurück nach Hause. Der verlorene Sohn.
Ja, oh Gott. Ja, besprechen wir gleich. Ihr hört jetzt nur ganz kurz Jeopardy und wir hören uns in ein paar Stunden wieder. Und dann ist es für euch, als wären wir nie weg gewesen.
Ihr Lieben, bis gleich.
Und ich habe euch nicht zu viel versprochen. Willkommen in der Zeitreise der Worum Podcast Folge 216. Während es für euch nur eine kurze Jeopardy-Melodie war, sitzen Thomas und ich jetzt ein paar Stunden später wieder gemeinsam vor dem Mikrofon, um Folge 216 stabil fragil zu Ende zu bringen. Mein lieber Thomas, ich hoffe, du lebst noch und hast die letzten Stunden sinnvoll verbracht.
Ebony and Ivory.
Living together in perfect harmony.
Mein Lieblingsfreund, ne? Wie wir gerade festgestellt haben, haben wir ohne uns abzusprechen, hast du die Ole-PK dir angeguckt?
Ja, korrekt.
Und ich habe beim 88. Mal Grünkohlessen in diesem Herbst, mir habe ich mal ein bisschen genauer auf Darmstadt geschaut. Florian Kohfeldt, den wir ja wieder bei uns, den wir wieder zu Hause begrüßen dürfen. Ich glaube, der nicht nur in der Fußball-, sondern auch in der Bremer Tennisszene, glaube ich, vermisst wird. Und hab mal ein bisschen angeguckt, der hat ja eine Mega-Serie hingelegt, wenn wir gleich aufs Pokalspiel gucken. Ebony
Ivory. Bevor ich mir die Ole PK angeguckt habe, habe ich mir auch nochmal die Zusammenfassung von Werder Stuttgart angeguckt.
Warum?
Und ich möchte, ja, weil genau um das zu tun, was ich jetzt tue, nämlich um mich selbst Lügen zu strafen und zu sagen, Jan, was du da im ersten Teil erzählt hast, ist nicht ganz akkurat gewesen.
Ah, okay.
Ich möchte folgende Aussage revidieren.
Und für Reue von dir bin ich immer offen.
Ich weiß. Und pass auf, es wird noch besser. Und dir vollumfänglich zustimmen mit dem, was du gesagt hast, das 1:1 ist ein Torwartfehler.
Ja, ach so, okay.
Ja. Ja. Also, ich habe mir das nochmal angeguckt. Ich hatte das so in Erinnerung, dass der Ball also deutlich länger in der Luft ist. Aber das ist eine scharfe Flanke von, ich glaube, Leveling oder Führig.
Mittelstädt.
Oder Mittelstädt, ja, stimmt. Ja. Ja. Und der Ball ist einfach, der ist scharf getreten, der ist scharf vors Tor getreten. Das ist, den muss der dran haben.
Ja,
ne. Ja, und der ist auch schnell unterwegs und so. Du hast recht, der kommt dann da auch runter und er irrt durch den Fünfer und steht dann hinter der Linie. Und
ja, ne, das habe ich noch richtig in Erinnerung, ne?
Ja.
Dass mir das irgendwie, also spätestens da dachte ich, nee, also da, das geht nicht. Das ist einfach nicht gut. Okay, lieb von dir, sorry, Zetti, jetzt die Analyse auch nochmal aus von einem kompetenten Kopf. Ist so, aber haken wir jetzt auch ab, oder?
Ja, machen wir. Denn der Blick geht nach vorne und natürlich haben wir diese Pause in unserer Aufnahme nur eingelegt, weil wir ganz genau wussten, dass Ole Werner nochmal vor die Presse tritt. Spieltags-PK war dann heute für das Pokalspiel morgen. Deswegen haben wir uns alles angeguckt und ich komme mit interessanten und guten Neuigkeiten.
Okay, dann fang mal an.
Ja, also offensichtlich Marco Friedl ist ja ausgewechselt worden gegen Stuttgart und wir dachten, oh Gott, nein, bitte jetzt nicht verletzt sein, der ist gerade so gut drauf.
Ja.
Ole Werner schränkte es zwar ein, indem er sagt, ja gut, wir gehen gleich jetzt erst auf den Platz fürs Training, deswegen werden wir dann gucken, wie sich alle bewegen, aber Rückmeldung von Marco Friedl, nee, alles okay, ich kann morgen wohl spielen. So, das ist ja schon mal gut zu wissen.
Ja, ja, das ansonsten, war, glaube ich, wirklich eine wichtige Frage, ja.
Genau, ansonsten erwartbare Ausfälle Agu und Top, das war ja ohnehin klar.
Was hat Felix Agu? Das weiß ich gar nicht so genau. Ist ja, das eine längerwierige Geschichte?
Ich könnte es dir sagen, aber dann müsste ich dich umbringen. Nee, ich weiß es in der Tat auch nicht.
Ja, Teile dieser Antwort würden die Fankurve verunsichern.
Genau. Und deswegen, ich weiß es nicht, aber er wird fehlen und das ist ja Fakt. Und ich habe mir jetzt gerade auch in der Zusammenfassung nochmal irgendwie so meine subjektive Wahrnehmung aus dem Stadion nochmal bestätigen lassen. Mhm. Niklas Starke, saustarkes Spiel gemacht. Also ja, auch nach vorne ja ein echt gutes Spiel gemacht. So,
ja,
ne?
Ja. Ja, wie gesagt, auch, wir hatten es eben schon kurz erwähnt, dass er ja auch viermal der Go-To-Guy war bei den Ecken.
Ja.
Und viermal der Ball auch auf den Kopf kommt.
Ja. Ne?
Das übrigens auch nochmal, das wollte ich grundsätzlich nochmal sagen zum Thema Ecken, ne? Weil da ja auch immer wieder die Kritik, Dux, bla bla bla. Bei Ecken, es ist ja nicht nur, ne, das ist ja keine Einbahnstraße, so eine Ecke. Also du kannst ja die geilste Ecke... 5 Euro ins
Phrasenschwein.
Ja, entschuldige, ja, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen schiefes Bild. Aber ist auch keine Verkehrsinsel.
Ne? Genauso wie das Boot wieder in die Flugbahn werfen.
So richtig, den Zug wieder auf die Überholspur bringen.
Ja, genau.
Nein, aber es gehören natürlich auch immer zwei dazu. Ne? Du kannst halt vorher üben und 1000 Mal im Training sagen, ne, die Ecke Variante 1, wenn ich nur den linken Arm hebe, dann kommt er am Elfer runter. Und da sollten dann entweder, ne, und weiß ich nicht, Milos und Starki haben den Auftrag, da zu sein. Ne? Da kann der Ball 10-mal dahin kommen, wenn unsere Kopfballspieler ausgeblockt werden. Ja, ja. Ne? So, das nur zu diesem Thema noch. Ne? Ich will da jetzt gar nicht grundsätzlich drauf rumreiten. Aber wir kamen ja drauf, weil du meintest, Stark auch offensiv eine gute Leistung.
Ja, genau.
Und das liegt natürlich aber auch wieder an der Systemumstellung. Ne? Dass du natürlich offensiv auffälliger bist, wenn du als RV in der Viererkette spielst, als wenn du der RIV in der Dreierkette bist, wo du halt andere Räume beschützen musst. Klar, als Rechtsverteidiger kommst du natürlich auch mal mehr nach vorne.
Ja, und aber natürlich auch, weil er einfach ein Spieler ist, und das haben wir einfach aufgrund seines Fehlens in der letzten Zeit ja einfach immer wieder auch gemerkt. Er ist einfach auch irre kopfballstark, so, ne? Und ist jemand, der halt eben auch ganz genau weiß, wie er sich gerade bei eigenen Standards im gegnerischen Strafraum zu verhalten hat, um da maximal für Unruhe zu sorgen und halt eben, wenn er gut an den Ball kommt, auch noch torgefährlich zu sein. Insofern, schön, dass der wieder da ist. Ich gehe auch fest davon aus, Spoiler, dass der wird auch morgen wieder spielen. Also.
Denke ich auch, und dass, wie gesagt, dass Führich irgendwann nach 15 Minuten angefangen hat zu meckern und zu lamentieren, ist ja immer das beste Zeichen, dass Starkey ihn da komplett aus dem Spiel genommen hat.
Ja, genau.
Muss man sagen. Okay, wollen wir Stuttgart abhaken? Lass uns doch noch mal ganz kurz. Oder wolltest du noch was korrigieren?
Nee, noch was. Ich find, eine Sache reicht.
Rate, die Aufstellung hatten wir gemacht. Tipp, lag ich diesmal richtig mit dem Unentschieden?
Ja, wobei ich nah dran war, ne? Möchte ich auch dazu sagen.
Das stimmt. Das stimmt, aber so wird mal wieder der Bessere der Feind des Guten.
Ja, oh ja. Den habe ich mir notiert und in den Tisch gravieren lassen. Den hole ich immer wieder raus, wenn ich Leuten bei Bewerbungsgesprächen absage.
Ich liebe es. Ich wusste, dass die Story kommt, weil die ist in, der Satz ist in meinem Sprachgebrauch, nachdem du mal so eine Absage bekommen hast.
Ja, wirklich. Es ist wirklich so. Vielleicht, ich könnte mir sogar vorstellen, dass unter anderem Christian Lindner ihn anstelle eines Arschgeweihs auf dem Rücken tätowiert hat.
Ja,
wie so oft wird der Bessere zum Feind des Guten.
Wenn er davon weiß.
Ja, genau.
Das ist natürlich,
wenn
es
ihm jemand sagt.
Das ist natürlich die große Frage. Ne? Ja, ganz kurz Tabelle. Ne? Ich finde, Platz 12 liest sich unter Wert.
Liest sich scheiße, als es ist, das stimmt.
Ja, sind wir nicht, und die Punkte nach oben sind ja auch noch relativ dicht. Ja. Es ist halt, ey, wie krass ist zweite Liga bitte. Der HSV springt von 12 auf 2.
Ja, das ist geil, ne?
Unfassbar. Ja. Ich glaube, der zweite bis zum fünften, nagel mir nicht drauf fest, aber sind Punkt und Tor gleich.
Ja.
Unfassbar. Ja. Und mittendrin steht auch Darmstadt. Zu früh die Überleitung. Denn, über einen Satz wollten wir noch sprechen oder diskutieren, ja. Der Satz, an dem ich mich gestört habe, der erstmal richtig klingt, aber irgendwie, ich finde den gar nicht so richtig. Nämlich, wenn man nach Europa will, muss man solche Spiele wie gegen Stuttgart gewinnen.
Ja, okay.
Das stimmt doch nicht.
Ja.
Wenn du nach Europa willst, dann musst du solche Spiele wie in den nächsten zwei Wochen gewinnen. Gegen Bochum und St. Pauli, das sind Pflichtsiege. Wenn du nach Europa willst, darfst du gegen Stuttgart unentschieden spielen. Aber du musst gegen Bochum und St. Pauli gewinnen.
Ja, aber das ist, ich finde das im Kontext viel wichtiger, ja, weil das ist immer so. Also du wirst einfach das ist meine Sicht der Dinge, ja. Wenn du im Verlaufe einer Saison dir auf den Zettel schreibst vor der Saison, dass du gegen die vermeintlich schwächeren Teams gewinnen musst, ja, um dein quasi die Schwarzbrotarbeit zu machen, damit du am Ende der Saison die Ziele erreichst, die du erreichen willst, in diesem Falle möglicherweise Europa, ja, dann lässt es halt komplett außer Acht, dass eben in der Regel diese es auch immer ganz entscheidend ist, zu welchem Zeitpunkt in der Saison du diese schwachen Teams hast. Denn wenn die irgendwie mit dem Rücken zur Wand stehen oder mit 150% auf den Platz kommen müssen, weil ein Sieg Pflicht ist, um sich noch irgendwie theoretische Chancen auf den Relegationsplatz, you name it, ja, bekommst, kriegst du in der Saison einfach immer Probleme. Mir geht's in erster Linie darum, dass du, finde ich, auch in der psychologischen Entwicklung eines Teams den nächsten Schritt machst, indem du es schaffst, erstens nicht nur, und das haben wir ja geschafft mittlerweile, gegen solche Teams wie Stuttgart, Dortmund, Leverkusen auf Augenhöhe zu bestehen, sondern eben möglicherweise auch, und Ole Werner hat es, ohne dass ich es wusste, aber er hat es dann halt eben auf der Pressekonferenz nach dem Spiel auch gesagt, uns fehlte der Killerinstinkt. Das ist genau das, was ich meine. Und mit Killerinstinkt bedeutet gar nicht nur, nach dem 2-2 nochmal das 3-2 zu machen, sondern im Zweifelsfall es auch mal zu schaffen, wenn du es 2-1 machst, das Ding einfach dreckig nach Hause zu verteidigen.
Ja, das war eigentlich ein ganz schlauer Satz, ne? Wie er meinte, Killerinstinkt heißt auch, hinten nichts mehr zuzulassen.
Ja.
Ne?
Hat er das sogar so gesagt?
Ja. Es geht nicht nur um den Killer-Moment vorne, ne,
Ding,
die Chance zu verwerten, sondern es geht auch um den Killer-Instinkt, den man hinten haben muss, dann nicht mehr Demirovic ne, in diese Gasse starten, also erst die Gasse aufzumachen und den dann da rein starten zu lassen.
Genau.
So, weißt und auch wenn Friedel ausgewechselt ist und Jung da steht in der Mitte, da ist Erfahrung genug, damit du so einen Raum nicht offen lässt.
Thomas, und das Tor fällt nicht, wenn Lienen einfach nur Schulter an Schulter gegen Demirovic geht. Das bringt ihn schon so aus dem Rhythmus, dass die anderen eine Sekunde mehr haben, um sich besser zu sortieren oder noch einen anderen Laufweg zu wählen. So.
Okay, stimmt, ne? Und um es dann nochmal abzuschließen, ich habe es Bild.de gelesen, ein Interview mit Demirovic, wie er meinte, eben, wir haben uns vorher Zetterer genau angeguckt.
Ja.
Und ich dachte bei der Überschrift, er meint das erste Tor, die hohen Bälle, aber stimmt gar nicht. Er meinte dann, er hat mit den Coaches und mit den Analysten vom VfB, hat er sich angeguckt, wie sich Zetterer verhält beim Rauskommen.
Ja.
Und sagte, es gibt drei Arten von Torhütern in diesen 1-zu-1-Situationen. Die einen rutschen und gehen sofort runter, die anderen bleiben stehen ganz lange. Und dann gibt's die dritte Art, die versuchen mit Fuß zu klären, links oder rechts, die sind gut wie so ein Handballtorwart mit dem Fuß. Und das sei Zetterer. Das stimmt, ne? Der macht ganz viele, der ist ja gut in diesen 1-gegen-1 Situationen.
Ja.
Sonst, ne, muss man ja sagen. Und gerade mit diesen Fußreflexen, immer starke Körperteile bei ihm, haben wir häufig genug drüber gesprochen. Aber da meinte Demirovic, und deswegen wusste ich in der Situation, ich lupf ihn drüber, weil er wird's mit dem Fuß versuchen.
Deswegen, also man sieht das auch in der Art und Weise, habe ich nämlich gerade eben nochmal gesehen, in der Art und Weise, wie Demirovic das auch macht, ne? Weil er dreht nämlich, sieht man in der Zeitlupe super, er läuft auf Zetterer zu und dreht den Körper ganz weit auf, sodass Zetterer denken muss, der versucht ihn jetzt ins lange Eck zu schieben.
Richtig.
Ne? Und er dreht den Körper so komisch auf und dann lupft er ihn aber. Ja. Und dann siehst du auch, wie überrascht Zetterer ist, er versucht den Arm noch hochzureißen, aber er ist halt zu spät dran.
Aber er ist in Gedanken kurz vorm Reflex mit dem Fuß die lange Ecke dicht zu machen, ne? So, nur um das mal klar zu machen, das ist kein Torwartfehler, ne? Im Gegensatz zum ersten Tor. Ja. Das ist einfach richtig gute Spielvorbereitung und Stürmervorbereitung.
Und auch gut umgesetzt, weil der ist schwer, ne?
Ja, und auch akribisches Videostudium und Vorbereitung auf den Gegner Werder Bremen von Herrn Demirovic.
Remirovic.
Ja, Herr Remirovic, Und dieses kleine Nachsitzen, diese kleine Streber-Lernsitzung, hat denen das Remis gebracht dann. Ne?
Ja, ist dann leider so, ja.
Muss man sagen. Okay, pass auf, spontanes Butter bei die Fische.
Ja.
Ein Punkt gewonnen oder 2 Punkte verloren?
Für mich in der subjektiven Wahrnehmung ganz klar 2 verloren. Ich wollte nur noch mal den einen Punkt zu Ende bringen, wenn man die Spiele einzeln betrachtet, bin ich sogar auch bei dir, ne? Du, gegen diese Mannschaften musst du nicht gewinnen. Ich find's halt jetzt bloß in dieser, also auch Stichwort Lerneffekt, wäre es bei mir noch so Dortmund 1-1 gespielt, oh schade. Ja, Leverkusen 2-2 gespielt, yes, haben wir noch einen Ausgleich gemacht, okay. Ne? Hatten zwar vorher auch Chancen und so.
Dortmund jetzt war 0-0, by the way.
Ach echt? Ah ja, okay, also 0-0, egal, also auf jeden Fall unentschieden und wir haben aber mitgehalten, ne? Und haben gedacht, ach, da wäre eine Möglichkeit da gewesen. Jetzt ist halt das dritte Spiel, wo du halt auf Augenhöhe bestehst. Dieses Mal hast du sogar 2-mal vorne gelegen. Ja. Und wenn wir dann durch individuelle Klasse das Ding verlieren, weil sie es einfach irre gut ausspielen, okay. Ja. Aber das waren jetzt wirklich dann 2 Tore, wo du sagst, ey komm, ihr alten Tüdelköppe.
Ja.
Das muss nicht zwingend sein.
Das stimmt und es ist auch neu, dass wir, wenn wir nur unentschieden spielen, dass wir einen Vorsprung verspielen und nicht zurückkommen. Normalerweise, wir sind ja eher die Comebacker in der Liga. Ja, stimme ich dir zu und da sind wir wieder beim Titelteil fragil, beim zweiten Wort.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, genau dieselbe Situation gegen in Anführungszeichen schwächere Gegner, Mainz, Hoffenheim, Wolfsburg, die Spiele gewinnen wir. Verstehst du? Deswegen mein zweites Butter bei die Fische, wenn du mal jetzt Frankfurt-Stuttgart zusammennimmst, Schritt nach vorne oder Schritt
zurück? Oh. Das ist eine gute Frage.
Das ist
eine gute Frage. Lass mich da mal einmal bitte ganz kurz drüber nachdenken, weil gefühlt ist es ein Schritt nach vorne.
Ja.
Und auf dem Papier ist es Stagnation, wenn nicht sogar ein Schritt nach hinten.
Ja, lost in
Einfach weil ein Punkt aus zwei Spielen, in denen wir gute Leistung gezeigt haben, so.
Allerdings, ne? Frankfurt und Stuttgart, ne?
Ja, richtig, aber, und das, da sind wir wieder bei unserem alten Thema, ja. Das nehmen wir es mal so, wie du es gerade gesagt hast, ne, dass solche Spiele, solche Mannschaften eigentlich Spiele sind, wo du nichts zu verlieren hast und eigentlich nur gewinnen kannst, ja, wenn du auch mit Blick auf Punkteausbeute und so. Das sind ja zwei Spiele, da können wir uns am Ende für die guten Leistungen, die wir in beiden Spielen gezeigt haben, nicht wirklich was kaufen. Und ich finde, dass jetzt dadurch halt eben auf diesen Muss-Spielen, wie du sie genannt hast, also jetzt kommen ja Bochum und St. Pauli, ja, da entsteht schon wieder so ein bisschen Druck. So, ich bin zwar mittlerweile in der Meinung, dass wir mit diesem Druck deutlich besser umgehen, als das noch vor einem Jahr oder anderthalb Jahren der Fall war, weil ich glaube nämlich wirklich, dass wir reelle und gute Chancen haben, da auch was zu holen, aber es wäre halt total schade, wenn sie da jetzt rumeiern und wir dann jetzt letzten Endes bis zur Pause dann doch aus den nächsten drei Spielen nur noch irgendwie, weiß ich nicht, zwei Punkte holen oder drei.
Digga, die Leistung von Frankfurt und Stuttgart in den nächsten beiden Spielen und wir holen 6 Punkte.
Ja, es ist beides auswärts.
Ja, okay. Wir sind gut.
Was uns ja liegt, ja, wollte ich gerade sagen, was uns ja liegt.
Komm, und von wegen Gegner mit dem Rücken zur Wand. Stuttgart stand mit dem Rücken zur Wand. Ja, ob sie in die Abstiegszone rutschen, wenn sie verlieren.
Aber das war eine Marmorwand oder eine Elfenbeinturmwand.
Okay, ja, Punkt für dich. Ja, eine Porzellanwand.
Ja,
genau. Aber Bochum hat 2 Punkte und hat im Prinzip alle Patronen verschossen. Die haben den Trainer schon gewechselt, die haben Riemann in den Kader zurückgeholt, die verteidigen sich tapfer und verlieren bei Kack Augsburg 0-1. Und
du weißt ganz genau, wie es laufen wird am nächsten Wochenende.
Nee, Digga, die haben Druck. Aber aus dieser Phase sind wir raus. Guck mal, okay, wir sind jetzt auf Augenhöhe mit Stuttgart und Frankfurt, zumindest über 90 Minuten, nicht in der Tabelle, aber im direkten Duell 1-1, ja, Spiel. Sind wir mit denen auf Augenhöhe und spielen einmal unentschieden und verlieren einmal 0-1 gegen das aktuell beste Team, der zweitbeste Team der Liga. Ja. So, ja, aber wie ich auch gerade meinte, diese Saison sind wir nicht mehr das Kellerkind, ne? Wir leben nicht mehr im Plattenbau, so, sondern wir gewinnen Spiele gegen Mainz, Hoffenheim, Wolfsburg, ja, diese Duelle oder Kiel in der letzten Minute, die ziehen wir jetzt. Das heißt, wir sind vielleicht, wenn der Gegner auch bei 100% ist, vielleicht dann dieses eine Tor oder diese eine Aktion dann schlechter als Stuttgart oder Frankfurt in Topform. Aber wir verlieren auch nicht mehr diese Spiele oder wir gewinnen sogar diese Spiele gegen unsere Mittelklasse-Nachbarn, weißt du, gegen die Leute aus der Reihenhaussiedlung. Ja. Und das ist, glaube ich, ne? Und wenn du dir jetzt anguckst, wenn du das auch noch bedenkst, dass wir gegen Stuttgart zum ersten Mal und das gegen so einen Gegner mal das System geändert haben und 4-4-2 gespielt haben, ja, so, dann ist auch das nochmal eine Variante, die uns mittelfristig nach vorne bringt. Ja, und da glaube ich nicht, dass uns sowas passiert in Bochum.
Ja, du, dein Wort in Gottes Ohr, und ich bin mir auch sicher, eine gute Leistung morgen wird auf die Karte einzahlen.
Absolut.
Ne? Selbstverständnis aufbauen und so. Deswegen, und ich tut mir leid, das hörst du von mir ja selten, ne? Aber ich bin mir so sicher, dass wir morgen deutlich gewinnen.
Ja.
Also.
Ja.
Ihr habt einen Schuldigen, wenn wir dann in der Verlängerung verlieren. Aber ich habe selten ein so gutes Gefühl gehabt mit Blick auf die Mannschaft, weiß, worum es geht, die Mannschaft nimmt das ernst, die Mannschaft findet es mega, Achtelfinale, Dienstagabend, Flutlicht, Weserstadion zu Hause.
Ja, ja, wir holen ja das, es ist ja das Double diese Saison. Ja,
das Double auch gleich. Ja, okay. Ja, aber deswegen, also kommen wir ja dann auch gleich nochmal zu, aber ich bin mit Blick auf Darmstadt, ich freue mich tierisch drauf und ich habe auch Hoffnung. Aber Stichwort Darmstadt, du sagst ja, hast ja vollmundig angekündigt, du hast dich ein bisschen beschäftigt.
Ja, ich habe mich ein bisschen reingelesen. Ich möchte nur das Thema Stuttgart mit einem letzten Satz, mit einem letzten Geständnis.
Ja, bitte.
Abschließen, nämlich, dass ich bei der letzten Aktion von Woltemade mich noch kurz eingenässt habe.
Ja, ja, das verstehe ich. Weil ich
dachte, bitte nicht dieses Ende.
Auf der anderen Seite, der Abschluss von Woltemade ist halt gute alte Werder-Tradition. Wenn man 2,5 Jahre mit Marvin Ducksch trainiert, dann schließt man so ab.
Ja.
Und, aus zentraler Position.
Und wenn man unter Florian Kohfeldt durch die Jugend gegangen ist. Und jetzt sind wir wirklich beim Thema Darmstadt. Ole Picker, es sind alle an Bord. Gibt sonst noch was zu vermelden? Irgendwas Wichtiges? Abgesehen davon, Leute, wir rufen immer auf, geht ins Stadion, aber nehmt euch bitte, wenn ihr außerhalb von Bremen wohnt, am besten morgen Abend einen Schlafsack mit.
Ja, sehr gut, ja. Du hattest mir das kurz geschrieben, du hast einen Hinweis bekommen, ne, dass das offensichtlich morgen, also mehr oder weniger in alle Himmelsrichtungen aus Bremen weg, irgendwie nur Schienenersatzverkehr möglich ist.
Gruß an Micha, ja.
Ja, ich habe das dann, daraufhin habe ich dann mal nachgeguckt und ich hätte es nicht wirklich angezweifelt, aber es hat mich interessiert. Es ist in der Tat so. Also zumindest die ganzen Bimmelbahnen, die aus Bremen rausfahren und die alle Unterwegsbahnhöfe anhalten, da ist wirklich extrem und erschreckend viel Schienenersatzverkehr dabei. Deswegen auf jeden Fall schlau machen, wie ihr morgen nach Hause kommt, denn womöglich gehen wir ja auch noch in die Verlängerung und dann, wer dann um 11:45 noch versucht, einen Bus im Schienenersatzverkehr in Richtung Delmhorst zu erwischen. Halleluja.
Ja, da kann man auch nur sagen, ja, Schlafsack. Ich meine,
ja,
einfach mal pragmatisch
herumreden. Ja,
genau. Jetzt im Worum Podcast Fanshop der Schlafsack.
Ja, genau. Meine Übersprungshandlung ist ja, ich penne einfach in Bremen.
Ja.
Ja, deswegen, den Schuh muss ich mir gar nicht mehr anziehen.
Um 8 schlafe ich, um 9 gehe ich ins Bett.
Ne? Jawohl. Das wäre morgen jetzt so kontraproduktiv mit Anpfiff 20:45, aber ich weiß, was du meinst.
Florian Kohfeldt, ne? Darmstadt, 4. Trainerstation. Ich wechsle jetzt mit aller Gewalt brutal einfach das Thema.
Ist in Ordnung.
Und was ich so gesehen habe, die ersten Spiele habe ich mir so angeguckt, weil mich das interessiert hat, einfach was er da macht. Ja. Mhm. Und dann habe ich jetzt eben nochmal ein bisschen quer gelesen und Spoiler, das Geheimnis seines Erfolges ist, er macht genau das Gegenteil von dem, was er in Bremen gemacht hat.
Ja, okay. Kannst du das ausführen, was genau meinst du?
Ja, wie gesagt, ich habe hier ein bisschen im Lilienblock und so gelesen. Sehr, sehr interessant Vergleich. Lieberknecht, Kohfeldt, was macht Kohfeldt anders? Ja, also erstmal, er scheint 0,0 emotionale Verbindung zu diesem Verein aufzubauen. Ja.
Okay.
Er ist relativ unnahbar. Er ist halt im Prinzip das genaue Gegenteil von Pfälzer, ich nehme euch alle in den Arm. Ne, ja. Thorsten Lieberknecht, ne, der ja auch seine Frau mitbrachte, im Karnevalsverein war und ne, der den Omas am Samstagmittag im Getränkemarkt noch die Wasserkisten in Kombi geladen hat, weißt du? Mhm. Das war Thorsten Lieberknecht, der aber auch viel zu nett war und ja, in der Mannschaft halt einfach, die nicht austrainiert war, hieß es dann, und halt einfach so eine Kuschelstimmung und Sympathie nach Sympathie die Plätze vergeben wurden. Florian Kohfeldt kommt, eiskalt, hält seine Familie raus, gibt Interviews, wie man ihn kennt, wie so ein Professor Kohfeldt, ja, doziert er, ist also das Gegenteil von volksnah und trifft knallharte Entscheidungen, ja, talentierte Jugendspieler, wo die Fans dachten, das wird unser nächster großer Kracher, rasiert er komplett. 2 von denen haben nicht eine Minute gekriegt seitdem. Stattdessen spielen Routiniers. Ja? Mhm. Der Ersatzkeeper, dem Lieberknecht versprochen hat, du bist zumindest im Pokal, ich mag dich irgendwie, bist du unsere Stammkraft, den hat er erstmal zur Nummer 3 gemacht. Ja?
Hat, ja, okay.
Hat Leute rausgeschmissen, hat Kondition gebolzt, hat das System verändert und stellt knallhart auf alte, erfahrene Spieler, wechselt nicht, spielt immer die gleiche Stammelf, wenn es geht.
Klingt und nach Felix Magath.
Entschuldige, klingt nach dem Gegenteil von dem, was wir in Bremen von ihm gesehen haben.
Ja, das stimmt.
Ne?
Ja, das stimmt.
Wo ja eher jeder Spieler mit einem Schulranzen voller Anweisungen auf den Platz geschickt wurde, jede Woche auf einer anderen Position und plötzlich Namen auftauchten in der Startelf und man dachte, wer bist du denn?
Ja, aber es funktioniert, ne, in Darmstadt.
In Darmstadt funktioniert es. Ne? Ich will ja auch nur sagen, es ist halt im Prinzip das genaue Gegenteil. Und ja, es ist zweite Liga und das ist vielleicht auch Lerneffekt, ne? Dass Theorie und Praxis im Profifußball dann, ne? Schulbank, Trainerschule, dann doch in der Theorie noch was anderes ist, als dann am Böllenfalltor da irgendwie eine Truppe zu klöppeln.
Ja.
Ne? Aber ich glaube, der hat sein erstes Spiel verloren und ist jetzt aber seit 2 Monaten ungeschlagen.
Genau, wollte ich gerade sagen. Hat aus den letzten 9 Spielen 6 Siege, 3 Unentschieden.
Wahnsinn. Ja. Er hat die Truppe übernommen auf Platz 17. Mhm. Und jetzt sind die eine von diesen, weißt du, was wir eben meinten, also auf jeden Fall noch mit Aufstiegschancen.
Ihr sind Elfter.
Ja.
Aber nur 3 Punkte hinter dem zweiten.
3 Punkte hinterm HSV, das ist Spiel. Ja. Ne? Darmstadt könnte auch weiter oben stehen. Sie hatten jetzt Samstagabend das Topspiel der zweiten Liga, was auch klingt wie, ja, wie die eigene Parodie des Zweitliga-Topspiels. Darmstadt-Preußen-Münster war das Topspiel. Ja, stimmt. Samstagabend, das hat selbst ich mir nicht angeguckt.
Ist 0-0. Standesgemäß. Hast offensichtlich nichts verpasst.
Richtig. Aber du kannst davon ausgehen, Florian Kohfeldt hat alles ausgerichtet auf Pokal. Und der hat gespielt auf, wir üben jetzt hinten dicht machen.
Ja.
Vielleicht fällt vorne einer rein, aber das bin ich mir sicher, ohne es gesehen zu haben, Ferndiagnose, mit mehr Risiko und ohne englische Woche und ohne Auswärtspokal in Bremen, wäre das nicht 0-0 ausgegangen. Ja. Glaube ich nicht. Vielleicht 1-1 oder 2-2 von mir aus. Aber niemals so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da einen Abwehrriegel sehen werden.
Ja, ja, das glaube ich auch. Und ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut.
Naja, was willst du machen? Also als Darmstadt pressen und Räume aufmachen, ich glaube, da hat er gesehen, wie wir diese Sachen gelöst haben gegen Stuttgart und Frankfurt, ja, und nicht Darmstadt. Also ich glaube, er tut sich schon Gefallen damit, einfach weil es alternativlos ist, oder?
Ja, okay, dann ist das vielleicht eine falsche Formulierung. Mir tut er sich einen Gefallen damit. Ich glaube, dass das gegen eine Truppe wie Werder vor eigenem Publikum im Weserstadion, Flutlicht, einfach, ja gut, okay, ich meine, was ist die Alternative? Aber damit läufst du Gefahr, dir richtig einen abzuholen. Ne? Und wenn du, was ist der prognostizierte Spielverlauf? Wenn ich das richtig erinnere, sag mal, ob die Wahrnehmung richtig ist. Darmstadt hat im Prinzip von so einem, also seitdem Kohfeldt da ist, leben die von so einem Mirko Slomka-Fußball. Also quasi Ballgewinn und dann mit der Stoppuhr, wenn ihr es in 20 Sekunden nicht vors gegnerische Tor schafft, über Übung abgebrochen und die nächste Gruppe bitte.
Ja, die schalten schnell um.
Ja.
Ne, das machen sie, aber sie spielen auch, also sie gehen überhaupt nicht in dieses One-Touch im Mittelfeld und so. Ja. Ne, das machen die gar nicht. Die spielen sehr klar und was sie vermeiden, und da werden sie 100%ig drauf achten, sind irgendwelche Ballverluste. Also Ordnung ist das A und O bei denen. Ne? Die haben, und das hat die auch nochmal stark gemacht, die haben geholt, kurz am Deadline-Day, glaube ich, Christoph Förster. Bist du noch da?
Ja, ich
bin dazu. Ein offensiver Mittelfeldspieler, der in Stuttgart war, in Bochum war, sich nie so richtig 100% durchgesetzt hat in der ersten Liga, ein Zehner, der denen aber mit Erfahrung und Ruhe und Ordnung da extrem weiterhilft. Und dann haben sie einen Neuzugang, ich glaube ein Schwede, Liedberg, der hat schon 9 Tore geschossen.
Mhm, genau.
Wahnsinn.
Ja.
Ne? Und auch dieser Hornby oder so, der schon in der ersten Liga, ich glaube ein Schotte, der überhaupt nicht gezündet hat. Also diese drei da vorne, das funktioniert. Die schalten schnell um, aber wenn, wie soll ich sagen, die gehen auch nicht ins Risiko. Ne? Also wenn es den Umschaltmoment nicht gibt, dann drehen sie sich um und ne, schieben hinten erstmal.
Ja,
so. Und da sind immer noch Legenden wie Klaus Gjasula, dass wir den nochmal sehen im Weserstadion. Ja, jetzt,
Romano Schmid, bitte zieh dir vernünftige Schienbeinschoner an.
Richtig, ja. Und so Nürnberger und diese ganzen, ja, wie soll ich sagen, alten Recken.
Ja.
Die sind da halt noch, ne? Aber wie gesagt, die haben einen neuen Plan, die haben eine neue Struktur und die haben eine Serie und glauben an sich halt, ne?
Ja, haben eine der schlechtesten Abwehren der zweiten Liga. Ist nicht zuletzt wahrscheinlich auch der Grund, warum sie da stehen, wo sie jetzt stehen.
Ja, was aber noch auch aus der Anfangsphase.
Ja, das mag ja sein, aber sie haben, glaube ich, mit Vukotic einen so einen Riesen.
Ja, richtig.
Da hinten drin, ne? Der wird so bestimmt 1,99 oder 2 Meter oder so.
Ja, mega Schrank.
So eine, ja, so eine mega Kante.
Aber einer mit dem Jinma mit einem Arschwackler die Knöchel bricht.
Ja, wirklich.
Genau, Ankle-Breaker.
Ja, und das meine ich halt, weißt du, also ich glaube, und der Ansatz mag der einzig vielversprechende für Kofeld und das Team von Darmstadt sein, aber ey, Gnade, tut mir leid, und da bin ich fest davon überzeugt, dass das passieren wird, Gnade den Gott, wenn die ein frühes Ding fangen.
Ja gut, aber was machen die, ne? Also, was ist, ja okay, hast du recht, aber was wird deren Strategie sein? Ne? Die werden auf Ecken gehen.
Ja, ne? Klar.
Bälle
das
holen,
kann ja gut sein, ja.
Liedberg schicken, irgendwie durchkommen zur Grundlinie ins Sprintduell oder zur Eckfahne und dann kommt hoch und weit, bringt Unsicherheit und die werden halt auch sich ein paar Zetterer-Videos angeguckt haben.
Ja gut, okay, aber für mich ist ja aber viel ausschlaggebender, das ist halt, und das ist ja dann die andere Dynamik, das ist ein Pokalspiel. Ja, also bei denen ist es halt nicht so, die können jetzt nicht warten bis zur 88. und dann sagen, oh, mal gucken, vielleicht pimmeln wir hinten noch einen rein und dann greifen wir uns den Punkt noch, sondern die müssen relativ früh sich überlegen, wann machen wir auf, ja, um einen möglichen Rückstand zu egalisieren. Und wenn die das machen, dann gebe ich dir Brief und Siegel drauf, dann wird ein Jin mal den zwei Dinger einschenken.
Ja, das kann, also sobald wir führen, glaube ich das auch.
Ja. Ne?
Obwohl ich glaube, bevor die aufmachen, muss es schon 2-0 stehen. Also richtig aufmachen.
Kommt auf den Zeitpunkt an. Ja.
Ja. Ne, glaube ich.
Ja.
Aber die Frage ist, was passiert, wenn es lange 0-0 steht? Oder wenn die in Führung gehen und wir vielleicht ausgleichen, also wenn wir lange nicht führen, was ist dann? Das spielt denen ja in die Karten.
Ja gut, das diese Eventualität, der musst du dich natürlich immer stellen. Aber ich glaube, dass halt eben der Verlauf der Werder-Spiele aus den letzten Wochen und Monaten auch gezeigt hat, dass wir gegen Mannschaften, Kiel ist ja ein gutes Beispiel, ja, geduldig bleiben.
Ja,
geduldig bleiben und auch aus den Fehlern lernen, die man da gemacht hat.
Ja.
Weil das war ja genau der springende Punkt, dass wir gegen Kiel beispielsweise, jetzt lass mich kurz überlegen, dass ich nichts Falsches erzähle, ja, aber da haben wir uns lange mit diesem 1-0 zufrieden gegeben, kriegen dann den Arschtritt direkt nach der Halbzeit.
Stimmt, richtig.
Und haben dann alle Hände voll zu tun, uns da wieder hinzuarbeiten. Aber das Spiel gegen Kiel hast du auch weitgehend unter Kontrolle gehabt.
Ja,
so, stimmt. Ne? Und deswegen, ich hoffe, dass sie da ihre Lehren draus ziehen und dass mittlerweile einfach das Selbstverständnis gewachsen ist und dafür oder darauf sollten so Leistungen wie gegen Frankfurt und gegen Stuttgart einzahlen, dass du in der Lage bist, mittlerweile wirklich spielerische Lösungen zu finden, auch gegen Teams, die dir unterlegen sind.
Das meine ich. Und im Prinzip sind ja Darmstadt, Bochum und Pauli jetzt die nächsten drei Aufgaben.
Ja, genau.
Das ist ja alles auf einem Level. Muss man ja sagen, ne? Also Bochum und Darmstadt, ich glaube, so groß ist der Qualitätsunterschied da nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Ne? Und auch bin heilfroh, herzlichen Glückwunsch an meine Freunde von St. Pauli. Geile Party auf dem Kiez, 3-1 gegen Kiel. Das war ja auch ein Schicksalsspiel, zumindest bis Weihnachten. Verlierer geht ja eigentlich schon runter. Auch gut, dass bevor wir da spielen, dass die ihr erstes Heimspiel auch schon im Sack haben, dass da auch der komplette Druck vom Kessel ist und die nicht gezwungen sind zu gewinnen.
Ja.
So oder so, jetzt gucken wir schon wieder voraus.
Wir gucken jetzt trotzdem nochmal voraus und jetzt widmen wir uns einmal dem Spiel morgen Abend 20:45 Weserstadion Darmstadt Achtelfinale.
Ja.
Also.
Ja. Was ich ja ganz bitter finde, ist ja bei diesem Kracher Bremen-Darmstadt, ne? Die Quote von Leverkusen-Bayern wird unterirdisch. Wer guckt das denn?
Ja, genau. Ja. Es ist einfach tragisch, ne? Wenn die grün-weiße Macht von der Waterkant
Ja. Naja. Wir können ja auch nichts dafür, dass wir so beliebt sind.
Ja, genau. Personell haben wir gerade schon kurz aus der PK berichtet. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Marco Friedl spielen kann.
Ja.
Was würde Ole Werner veranlassen, in diesem Spiel an der Aufstellung etwas zu drehen? Würdest du etwas verändern? Glaubst du, er verändert was?
Ich würde sogar was verändern. Und gerade mit Blick auf Länge würde ich mit Pieper spielen.
Anstatt?
Vekovic. Jung,
also Vekovic.
Bevor wir, und das ist ja auch eine ganz neue Situation, lass uns doch erstmal bitte fragen, spielen wir Dreier- oder Viererkette? Also spielen wir 4-4-2?
Nee, ich glaube, dass wir wieder in die alte Formation zurückgehen.
Einfach, weil wir
hinten, da mehr Dominanz aufbauen können.
Ja, weil wir hinten nicht so viele Leute brauchen und Weiser und Köhn auf Außen, wir genau. deren Stärken brauchen, um die auseinanderzuspielen.
Richtig, ne? Genau, weil wir die wieder auseinanderziehen müssen.
Macht komplett Sinn, also sind wir bei einer Dreierkette hinten.
Ja, würde ich auch sagen. Also du sagst, die einzige Veränderung, die er vornimmt, ist Pieper für Veljkovic.
Ich weiß nicht, oder schont er Friedl?
Nee, das macht er nicht. Er hat in der PK noch gesagt, er lässt auf jeden Fall die beste Elf spielen.
Okay, dann sage ich, er spielt, Jung brauchen wir auch in dem Spiel mit seiner Stärke im Aufbau. Ich glaube, er spielt stark Friedl Jung.
Ja, ich kann das abkürzen. Ich glaube, es spielt die gleiche Elf gegen Stuttgart, nur Staye für Bittencourt. Ja. Wäre meine Vermutung.
Die gleiche Elf heißt Stark, Friedl, Veljkovic.
Genau. Das ist mein Tipp. Und dann halt eben Weiser, Köhn und dann Lienen, Staye, Schmid, Njinma, Duxch.
Okay. Ja, es macht eigentlich Sinn, ey. Ja. Gehe ich mit.
Total. Es macht total Sinn. Und ich glaube auch, dass Staye nochmal echt ein Faktor wird in diesem Spiel.
Ja.
Oh ja, okay.
Wir brauchen ihn, wie gesagt, alleine. Naja, gut, okay, das ist jetzt vielleicht auch ein Hot Take, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Darmstadt auf Standards gehen wird. Ja. Hohe Bälle in den Fünfer, ich sage es dir. Und dann so ein 2-Meter-Schrank so da reinlaufen lassen. Ja, ich gehe damit. Gleiche Elf und dann tippe ich zuerst und sage, wir gewinnen 3-1. 3-0 oder 3-1? 3-1.
Ich sag 4-1.
Okay.
Das sind warte. Ja doch, 4-1. Hm?
Ja.
Oh Gott. Wieder die Fallhöhe. Ohne Not. Nach oben geschraubt.
Gut, aber ich habe eben auch nochmal recherchiert, wenn wir den Pokal holen wollen.
Müssen wir gewinnen.
Wir müssen.
Ja. Das hast du gut recherchiert. Gut, dass du es nochmal sagst. Ja. Ne?
Ich helfe gern.
Ja, sehr gut.
Ey, und dann wären wir ja auch schon im Viertelfinale.
Dann wären wir im Viertelfinale. Und wie gesagt, nicht vergessen, ne? Frankfurt, Leipzig und Bayern-Leverkusen spielen auch gegeneinander, ne? War das so? Ja.
Ja.
Oder Leipzig? Nee, ist es Leipzig?
Ja, Leipzig-Frankfurt.
Ja, genau.
Wolfsburg-Hoffenheim.
Ja,
Bayern-Leverkusen.
Ja.
Das ist gut.
Ja, und natürlich fliegt Stuttgart in Regensburg raus.
Ja, das Gefühl habe ich auch.
Ja. Okay, morgen Abend nichts vornehmen, übermorgen Abend nichts vornehmen, ne? 20:45 Karlsruhe Augsburg.
Heißt es
auch. Muss auf jeden Fall gucken, ja.
Dafür hole ich mir Sky, glaube ich.
Ja, sehr gut, guter Mann. Oh, ja,
komm, Wolfsburg-Hoffenheim, ne? Wolfsburg-Hoffenheim. Ja,
El Plastico.
Ist ja auch El Plastico. El Plastico. Gut. Wir wollen es nicht unnötig in die Länge ziehen.
Ihr Lieben, morgen ist schon wieder Fußball, ganz ungewohnt, aber eigentlich sehr, sehr geil. Flutlicht, Weserstadion 2045, Achtelfinale gegen den verlorenen Sohn und sein Team aus Darmstadt. Florian Kohfeldt kommt wieder nach Bremen.
Englische Woche, ne?
Ja, genau.
Gewöhnt euch dran.
Ja, genau, gewöhnt euch dran. Dann ab nächstem Jahr dann endlich bei Famagusta wieder. Also in diesem Sinne, ihr Lieben, kommt gut in die Woche, kann man ja schon fast sagen. Und morgen drücken wir die Daumen, dass wir dann hoffentlich in der nächsten Folge darüber sprechen, wie geil es ist, mal wieder im DFB-Pokal-Viertelfinale zu stehen.
So ist es. Und warum wir dann auch noch deutscher Meister werden.
Ja, juhu. Also in diesem Sinne, mein lieber Thomas, wir schnacken selbstverständlich wieder bilateral nochmal und allen anderen, ja, haut rein und ja, wir drücken die Daumen.
Gutes Pokalspiel, gute Woche, bis bald und danke fürs Zuhören.
Ciao, ciao.